بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. Im Namen Gottes des Barmherzigen Erbarmers, das Lob gehört Gott, dem Herrn der Welten, und sein Segen und sein Frieden mögen ruhen in fürsorglicher Weise auf seinen gesandten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt außer Gott, und ich bezeuge, dass Muhammad sein Knecht und sein Gesandter ist. Gottes Segen, Gottes fürsorglicher Segen und Frieden mögen ruhen auf diesem edlen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Heute haben wir eine weitere Folge in unserer Predigtserie über die Ehe und die Heirat. Das, was uns nun bevorsteht, nachdem wir die Wichtigkeit von Ehe und Heirat begriffen haben und die Schwere des Verbrechens der Unzucht erkannt haben, steht uns nun bevor, uns Gedanken darüber zu machen, was die ersten Schritte desjenigen sind, der interessiert ist zu heiraten, der interessiert daran ist zu heiraten, und auch derjenigen Frau, die interessiert ist zu heiraten, welche Schritte hier die Religion Gottes vorsieht. Und da haben wir zunächst einmal, bevor es überhaupt zur Heirat selbst kommt, erst einmal drei Schritte. Erstens die Absicht. Zweitens das Lernen. Drittens die Auswahl, die richtige Auswahl des Partners, des potenziellen Partners natürlich. Diese drei Dinge: Absicht, Lernen und die richtige Auswahl des Partners. Was ist damit gemeint? Erstens die Absicht. Mit der Absicht bekommt das Handeln erst einmal seinen Wert. Wenn man die richtige Absicht gefasst hat, dann wird auch aus einer Handlung, die scheinbar nur weltlich ist, wird etwas, wofür du auch im Jenseits belohnt wirst. Und in die Waagschale, etwas, was in die Waagschale deiner guten Werke gelegt wird. Was diese Absicht sein soll, wollen wir nachher uns anschauen. Zweitens das Lernen. Das bedeutet, wenn du die Absicht gefasst hast, das Projekt des Heiratens anzugehen, dann soll zu dieser Aktivität des Angehens dieses Projekts auch das Lernen gehören. Das heißt, dass du dich vorher damit auseinandersetzt, was in der Religion der Ergebung, die Gott herabgesandt hat, die Regeln sind und die Vorschriften, was die Rechte des Ehepartners und der Ehepartnerin einander gegenüber sind. Welche Rechte hat die Ehefrau mir gegenüber? Welche Rechte habe ich ihr gegenüber? Welche Pflichten habe ich ihr gegenüber? Welche Pflichten hat sie mir gegenüber? Wie kommt überhaupt eine Ehe nach dem Gesetz Gottes zustande? Dass man sich damit auseinandersetzt. Wann ist eine Ehe überhaupt eine Ehe? Wie führt man eigentlich eine Ehe nach den Maßgaben der Schrift Gottes und der Ususlehre seines Gesandten? Das zu lernen gehört zum Umsetzen der Absicht zu heiraten dazu. Und ebenfalls zu lernen, was ist überhaupt der richtige Partner für einen Muslim, für mich oder für eine Muslima? Wie suche ich überhaupt nach einem Partner? Wer kommt dafür überhaupt in Frage und wer kommt nicht in Frage? Das alles gehört zum Lernen dazu. Und wir werden, so Gott will, in diesen Predigten natürlich so weit wie möglich gehenden Teil uns hier auch aneignen an Wissen. das damit zusammenhängt. Also kommen wir zurück zur Absicht. Welche Absicht sollte ich haben, wenn oder sollte jemand haben, wenn er heiraten will? Und diese Ratschläge, die wir hier geben, ich habe es schon mal erwähnt, diese Ratschläge, die wir hier geben, da soll der bereits Verheiratete nicht sagen, ich kann damit nichts anfangen, sondern er soll diese Ratschläge auch weiterleiten an seine Kinder, falls sie davor sind zu heiraten, an seine Bekannten. Er soll damit auch andere Menschen nützen. Also welche Absicht soll derjenige haben, der heiraten will, damit der Segen und der Lohn, der in diesem großen Projekt potenziell steckt, ihm auch nicht entgeht. Er soll die Absicht haben, wie bei allen Werken, von denen er möchte, dass er auch Lohn dafür bekommt, soll er die Absicht haben, dies um Gottes Willen zu tun. Dies allein um Gottes Willen zu tun, so weit wie möglich jedenfalls, soweit es die Natur des Menschen auch zulässt, wenn man so sagen darf. Er soll dieses Projekt angehen als eine Art und Weise, sich Gott zu nähern und als Bemühung, das Wohlgefallen Gottes zu erlangen, weil er weiß, oder weil sie weiß, dass Gott den Menschen, dass Gott gerne sieht, wie der Mensch seiner natürlichen Veranlagung, in die er ihn erschaffen hat, gerecht wird. Dass er diese natürliche Veranlagung, die Fitra, nicht vernachlässigt, sondern versucht, ihr gerecht zu werden und dadurch das zu sein, was Gott wollte, dass er ist, nämlich ein Mensch. Ein möglichst vollständiger Mensch. Und vollständig ist der Mensch natürlich dann, nicht unbedingt, wenn sein Körper vollständig ist oder wenn er Haare hat. Das muss nicht unbedingt das Vollständige sein. Klar, natürlich ist es ein trauriger Mangel, wenn einem ein Finger fehlt oder eine Hand oder dergleichen. Aber es ist eine noch größere Unvollständigkeit, wenn die natürliche Veranlagung nicht voll, wenn man ihr nicht vollständig gerecht wird. Das ist eine größere Unvollständigkeit. Denn der Mensch ist vor allem Mensch durch das, was ihn zum Menschen macht, und dazu gehört auch diese spezielle natürliche Menschenveranlagung. Dazu gehört das Heiraten in dieser Form, die nicht wilde Ehe ist und nicht Promiskuität und nicht Hurerei oder dergleichen. Und auch nicht das totale Zölibat und sich total zu enthalten. Also, er will sich Gott nähern, weil er weiß, dass Gott gerne den Menschen sieht, wie er seiner Fitra, seiner natürlichen Veranlagung gerecht wird. Diese Absicht ist eine vortreffliche Absicht und lässt seine Handlung des Heiratens zu einem Gottesdienst werden, obwohl es nicht zu den typischen Gottesdiensten gehört. Weitere Absicht oder was man zur Absicht hinzufügen kann und sollte, ist, dass man beabsichtigt, mit der Ehe sich zu schützen, davor zu schützen, in Aufsässigkeiten wie der Unzucht zu stürzen. Eine weitere, oder was man noch zur Absicht hinzufügen kann, ist, dass man das als Möglichkeit wahrnimmt, Barmherzigkeit zu praktizieren. Denn es gibt keinen Bereich, in dem Barmherzigkeit so originalgetreu praktiziert werden kann, wie der Bereich der Ehe und der Familie. Die Barmherzigkeit zwischen dem Ehepaar und die Barmherzigkeit mit den Kindern, die man hat. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat ja gesagt, dass jemand, der sich keines Wesens erbarmt, dass sich auch seiner nicht erbarmt werden wird. Er sagte, diejenigen, die Barmherzigkeit erfahren werden, das sind die Barmherzigen. Und so sagte Gott, erhaben ist er in seinem Buche, gerade über die Ehe, er ist derjenige, der euch Gatten aus euch selbst hat sein lassen, und zwischen euch Barmherzigkeit und Zuneigung gesetzt hat. Und er kennzeichnet mit diesem Vers somit die ideale Ehe als die von Barmherzigkeit und Zuneigung geprägte Ehe. Und derjenige, der eine gute Absicht haben will, eine angenommene Absicht, der beabsichtigt also auch mit dieser Ehe diese höchste Form oder diese ideale Form der Barmherzigkeit als Gottesdienst zu praktizieren. Und natürlich möchte der fromme Knecht Gottes und die fromme Magd Gottes eingeschlossen sein von Bittgebet der Engel, die Gott bitten, dass er sich den Glaubenden zukehren möge und diejenigen, die fromm waren, von ihren Eltern und ihren Kindern und ihren Ehegatten, sie eingehen lassen möge in das Paradies und sie vor allen üblen Dingen schützen möge. Schon jetzt wollen wir, nachdem wir die Absicht jetzt besprochen haben, uns Gedanken darüber machen, was sind oder in Erfahrung bringen, was ist der Partner, nach dem ich Ausschau halten soll, der potenzielle Partner, nach dem die Muslima Ausschau halten soll und die potenzielle Partnerin, nach dem der Muslim Ausschau halten soll. Und da haben wir verschiedene Hinweise aus dem Sendschreiben Gottes und der Ususlehre seines Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Zum Beispiel in dem Wort, was der Gesandte Gottes sagte, nämlich Tazawwajul Wadud al-Walud, heiratet die Liebevolle und Gebärende. Das sind zum Beispiel zwei wichtige Kriterien. Wenn wir die Auswahl haben, dann diejenige, die nicht hart ist, sondern liebevoll, die mehr in der Lage ist, Liebe zu geben, weil das wird auch den Kindern zugutekommen. Al-Walud, die Gebärende. Wenn alle Dinge gleich sind, wenn alle Dinge bei der Partnerin gleich sind und nur noch die Frage ist, ist sie liebevoll oder nicht, dann sollte man die Liebevolle nehmen. Oder wenn auch das gleich ist, beide gleich liebevoll, dann sollte man diejenige nehmen, die nicht sollte man nicht diejenige nehmen, die nicht in der Lage ist, Kinder zu gebären, sondern diejenige, die gebären kann, die Gebärfähige. Ansonsten ist der wichtigste Ratschlag, den uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam gegeben hat, bezüglich des Heiratens, das Wort, in dem er sagte, die Frau wird wegen viererlei geheiratet. Wegen vier Dingen heiratet man eine Frau. Wegen ihres Vermögens, das kommt vor, dass Leute wegen des Vermögens heiraten. Wegen ihres Vermögens, wegen ihres Ansehens, wegen ihrer Schönheit und wegen ihrer Religiosität. Nimm diejenige, also trage, etwas wörtlicher vielleicht, trage den Sieg davon mit derjenigen, die religiös ist. Mögen deine Hände staubig werden. Damit mögest du gewinnen. Das heißt, es ist zwar erlaubt, zu heiraten, weil eine Frau vermögend ist oder weil sie angesehen ist oder weil sie schön ist. Aber noch besser und das wichtigste Kriterium ist, dass sie religiös ist. Das ist der wichtigste Ratschlag, den uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam in seiner Ususlehre gegeben hat bezüglich der Auswahl des Partners. Das heißt, das allererste, worauf zu achten ist, das allererste, das K.O.-Kriterium, ist, ob er ein Muslim ist, ob sie eine Muslima ist. Das sollte das K.O.-Kriterium sein. Es ist zwar erlaubt, gibt zwar diese Ausnahme bezüglich der Juden und Jüdinnen und Christinnen, aber dazu kommen wir später zu sprechen. Das Ideale ist, dass man sich ein K.O.-Kriterium setzt, Ist sie eine Muslima? Glaubt sie an Gott? Ist sie eine der Ergebenen? Wenn ja, dann können wir weiter gucken. Wenn nicht, lassen wir lieber. Und auch beim Mann, ist er ein Muslim? Ist er ein Ergebener? Glaubt er an Gott? Glaubt er an Gott? Bezeugt er, dass es keine Gottheit gibt außer Gott und dass Mohammed sein Knecht und sein Gesandter ist? Wenn ja, können wir weiterschauen. Wenn nein, lass lieber. Und nicht nur lass lieber, in diesem Fall ist es auch verboten, für die Frau einen Nicht-Muslim zu heiraten. Auch für den Mann ist es verboten, einen Nicht-Muslima zu heiraten, wenn sie zu den Mushrikin gehört. Wenn sie zu den Mushrikat, besser gesagt, gehört. Das heißt, zu den Beigesellerinnen, Götzendienerinnen, Atheistinnen, Agnostikerinnen, Buddhistinnen, Hinduistinnen, diese Beigeseller, die Gott Teilhaber beigesellen, die an weitere Götter glauben oder die glauben, jemand hätte zusammen mit Gott Eigentum an seiner Schöpfung etc. Beigeseller, diese typischen Beigesellerinnen und Götzendienerinnen, die sind auch dem Mann, dem muslimischen Mann, verboten. Eine Ausnahme hat Gott gemacht in Surat Al-Ma'idah, Sure Nummer 5, Vers 5. Wenn ich mich jetzt nicht irre, ist Vers 5. Also Sure 5, Vers 5. Dass nämlich den muslimischen Männern die keuschen Frauen von denjenigen, denen die Schrift gegeben worden war vor uns, erlaubt sind. Also von den Jüdinnen und Christinnen, denen die Schrift gegeben wurde vor uns, sind sie erlaubt. Man muss aber dennoch aufpassen, das ist kein Freischein, sich eine x-beliebige Nicht-Muslima hier in Deutschland zu nehmen und sie zu heiraten, sondern wenn man die Formulierung anschaut, dann sieht man, dass man hier relativ vorsichtig sein muss. Er sagt nämlich, die keuschen Frauen, Al-Muhsana, die keusch sind, also nicht Frauen, die gewohnt sind, sich Freunde zu nehmen und mit denen geschlechtlich zu verkehren. Auch wenn sie dicke Kreuze um ihren Hals hängen haben und sich als Christinnen zu erkennen geben, wenn sie zu dieser Kategorie gehören, von den Frauen, die wechselnde Partner haben, wechselnde Lebenspartner, ohne sie zu heiraten, dann gehören sie nicht zu den Al-Muhsanat, dann gehören sie nicht zu den keuschen Frauen und die sind dann auch schon einmal beiseite zu legen. Und es ist gar nicht so abwegig davon auszugehen, dass diejenigen Jüdinnen und Christinnen, die hier der Vers meint, noch nicht einmal alle von den keuschen Jüdinnen und Christinnen sind, sondern diejenigen von ihnen, die auch wirklich religiös gebildet sind in ihrer Religion und wissen, was der Wert des Eingottglaubens ist und der Wert des Glaubens an den jüngsten Tag. Die also klerusnah sind, wenn man sagen darf, oder religiös deutlich gebildet. Deswegen sollte man auch bei Schriftreligionsangehörigen auch als Mann vorsichtig sein. Es ist überliefert, dass Omar ibn Khattab nach dem Tod des Propheten die Prophetengefährten angewiesen hat, sich von den Christinnen oder Jüdinnen, die sie geheiratet hatten, zu scheiden. Und was sie dann nach dieser Überlieferung alle gemacht haben, außer Hudayfa ibn Yaman, der es erst später gemacht hat, sich also alle außer ihm zu dem Zeitpunkt geschieden haben. Und er tat das nicht, weil er etwas Erlaubtes verboten erklären wollte, sondern weil es einfach zu unsicher ist. Ansonsten gibt es dann noch weitere Kriterien, wie zum Beispiel, dass es empfohlen ist, etwas weiter weg verwandtschaftsmäßig liegende Menschen ins Visier zu nehmen, und vielleicht werden wir zu einem anderen Zeitpunkt mehr dazu ins Detail gehen. Und unser letztes Wort ist, dass das Lob Gott gehört, dem Herrn der Welten.